Was kam eigentlich?
Der Kulturkiosk.
Deine Musikkarriere?
Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
So, willkommen beim Kulturkiosk, einem Podcast von Oberpfalz Medien. Ich bin Sarah Soleder und neben mir sitzt meine Kollegin Maria Oberleitner.
Servus.
Heute ist ein Bavarian Influencer bei uns, Martin Schönberger, aka Helmut A. Binser. Wir freuen uns, dass du da bist.
Habe Derry. Also es freut mich sehr, dass ich bei euch sein darf. Liebe Sarah, liebe Maria.
Wir freuen uns auch, dass du da bist.
Sollen wir dich jetzt eigentlich Martin oder Helmut nennen?
Ihr könnt alles zu mir sagen. Also Martin, das ist das, der erste Name eigentlich, auf den ich gehört habe, von daher.
Alles klar. Wie unterscheidet sich denn deine persönliche Figur, dein Privatleben von Helmut?
Ja, also das ist natürlich die Bühnenfigur, das ist jetzt eine andere Person wie ich, also die ist bei Weitem nicht so schlau wie ich, sondern und vom Bier trinken jetzt sind beide gleich ungefähr.
Also hat jeder voneinander gelernt?
Ja.
Sehr gut.
Wie kamst du denn drauf, dich als Helmut neu zu erfinden?
Ja, das war einfach eine finanzielle Sache, weil wir gesagt haben, wir brauchen mal irgendeinen Decknamen, damit das Finanzamt nichts mitkriegt. Aber ich habe jetzt festgestellt, das funktioniert nicht. Also ich muss trotzdem als Martin Schönberger dann Steuern zahlen. Also
aber jetzt ist es schon in der Welt und jetzt lassen wir es so.
Jetzt kann man es nicht mehr ändern, leider. Und fürs Plakat ist es aber besser, weil der Binser ist ja kürzer. Jetzt kann man die Buchstaben größer machen. Dadurch kommen da mehr Leute auf die Konzerte.
Das ist ja auch gut.
Ja, auf jeden Fall.
Was kam eigentlich zuerst? Deine Musikkarriere oder deine Kabarettkarriere?
Also ich denke mal, dass ich Musik war das allererste. Also ich habe immer schon mich für Musik interessiert und interessiere mich jetzt noch für Musik. Und habe auch so in einer Rockband gespielt, ganz lange, intensive Jahre. Und das war eine sehr schöne Zeit, da wo ich auch nicht mehr so viel Erinnerung habe. Aber das kann man auch nicht ewig machen, weil man, wenn man älter wird, ist das Kabarett einfach die bessere Kunstform, weil es doch nicht so an die Substanz geht.
Ist gemütlicher, meinst du?
Ja, und vor allen Dingen also alles zu seiner Zeit. Ich finde, das Rockmusik, das ist auch eine körperliche Sache und auch von der Stimme her, wenn man jetzt so eineinhalb Stunden Konzert schreit, ist tatsächlich anstrengender, wie wenn man bloß redet. Genau.
Du hast gerade ganz schelmisch gegrinst, als du über deine Rockmusik gesprochen hast. Ich möchte da nochmal nachfragen. Erzähl doch mal, wie war das denn?
Ja, das war so... Das ist eigentlich schon ganz lange her, da war ich in der Liederbühne Robinson, da habe ich mal als Kassierer gearbeitet, also halt die Leute abkassiert, die in die Kulturveranstaltungen gekommen sind. Und da ist einmal ein Zettel gelegen, psychedelische Rockband sucht, ich weiß nicht, was gesagt haben, glaube ich, einen Gitarristen oder einen Sänger. Und da habe ich dann angerufen und da habe ich dann meine Kumpels kennengelernt, Raffi und Alex und so, und Coop. Und dann haben wir eine Band gehabt in die Nuller Jahre, sag mal von 2006 bis 2011 ungefähr. Da haben wir halt so eigene Songs gemacht, schon also laut und Rock und ja, ein bisschen exzessiv war es auch. Und war einfach schön, wir waren halt am Land draußen. Wenn du sowas magst, dann machen halt das nur vielleicht fünf andere und dann hat man mit denen so eine Community und dann ist es halt ziemlich cool, weil das ist so ein eingeschworener Kreis dann und ja, die Konzerte waren auch recht spaßig, weil wir halt dann nochmal angefahren sind, haben halt gespielt und vielleicht war es jetzt nicht so erfolgreich, aber im Nachhinein gesehen war das schon eine von den schönsten Zeiten meines Lebens.
Wie muss man sich das dann vorstellen? Waren da wirklich Leute mit Plakaten und haben die irgendwas auf die Bühne geworfen oder haben dich um Fotos angebettelt?
Nein, also das, so in diesem Rahmen war es nicht. Aber wir haben halt so dann auch auf Festivals gespielt und wir haben auch so Konzerte halt gegeben, ganz normal in die, was weiß ich, in der Melzee und in diesen kleineren Clubs und ja, ich sage jetzt mal, wenn jetzt mal 100 Leute da waren, dann war es voll. Und manchmal waren halt auch bloß 7.
Ja, ja gut. Das sind die, keiner.
Das sind die richtigen Fans.
Ja, dann die auch so.
Du warst aber Gitarrist?
Ja, aber ich habe dann Orgel gespielt. Also ich habe so eine Hammond-Orgel zu Hause gehabt und die habe ich dann, das war so mein Bühneninstrument und dann und gesungen habe ich. Also das, weil ich habe meine Gitarrenkünste, das hat ja dann nicht gelangt vom von der Virtuosität her war das zu wenig.
Aber fürs Kabarett klang es?
Fürs Kabarett ist ja so, da war die Virtuosität eher störend, weil dann, es geht ja dann mehr um den Text. Und es ist auch so, ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Also wenn ich jetzt ein Sing und Gitarre spiele, dann mache ich das so einfach so, das ist dann meistens so umpa, dass ich da nicht drüber nachdenke. Weil in dem Moment, wo ich da drüber nachdenke, da ist man natürlich als Mann im Nachteil, dann ist man mich für eins entscheiden.
Wie, wann wusstest du denn, dass du auf einer Bühne stehen willst? Also sei das jetzt zum Musik machen oder zum Leute unterhalten?
Ja, also das hat mir halt eigentlich das immer schon Spaß gemacht, die Leute zum Lachen zu bringen. Also das war vorher schon, ich glaube, ich habe als Kind einmal einen Gstanzlsänger gesehen im Wirtshaus, weil mein Opa war gerne im Wirtshaus und dann bin ich dadurch auch ein bisschen reingekommen. Und das hat mir eigentlich immer super gefallen. Also mir hat das Wirtshaus als solches schon gut gefallen und dann auch, wenn die Leute gelacht haben und das ist halt noch so bei den Auftritten, ich mag das, wenn die Leute lachen, das ist mir eigentlich das Wichtigste. Der Applaus ist mir nicht so, also das ist eine schöne Sache, wenn du einen Applaus kriegst, aber wenn Leute richtig laut lachen, das finde ich noch viel besser. Also das gefällt mir sehr gut.
Seit wann bist du denn jetzt auf Kabarettbühnen unterwegs?
Also ich habe angefangen 2009 und ich habe, sag mal, dass man sagen kann, dass ich regelmäßig spiele, das ist so 2012 vielleicht oder 2011. Da hat es dann angefangen mit 30, 40 Konzerte im Jahr und jetzt und dann ist es ziemlich schnell auf so 120. Und jetzt bin ich ein bisschen, jetzt spiele ich wieder ein bisschen weniger. Ich bin schon alt.
Ah ja, so. Wie alt bist du denn?
43.
Okay. Das zählt noch nicht.
Okay. Nein, noch nicht wirklich.
Du musst noch ein bisschen älter werden, fürchte ich.
Okay, ja, ich hoffe.
Ja, du bist ja mit deinem Programm Bavarian Influencer unterwegs. Das hast du ja schon vor Corona angefangen. Hat dir da Corona eher die Möglichkeit gegeben, dein Programm zu pushen, weil jeder zu Hause war und viel im Internet unterwegs war?
Ja, ich habe das mit den englischen Sachen, das war so ein bisschen zufällig und das war noch vor Corona. Dann habe ich das Programm, das was dann 2020 angefangen habe, das habe ich dann einfach auch Bavarian Influencer genannt. Und obwohl ich da gar nicht viel Englisch rede eigentlich. Also das ist wieder was anderes, aber das hat sich gerade angeboten. Weil das ist immer der Programmname, bis der immer gesucht ist, ist immer recht aufwendig. Und ja. Aber der neue, also ab nächstes Jahr spiele ich ein neues Programm, den haben wir jetzt vor zwei Wochen festgelegt. Und jetzt ist mal ganz einfach, der heißt H. Also
H.
H. Und das ist gut, weil es nicht so viele Buchstaben sind.
Kann man deinen Namen dann auch größer machen?
Ja, der ist eh oben so, schon so riesig. Ne? Und leider, man kann noch Querformat machen, aber dann daten die Leute sagen, was sind das für Angeber? Und das will ich auch nicht.
Ja, verstehe ich schon. Ich habe natürlich recherchiert auf Wikipedia, wie sich das für einen ordentlichen Journalisten gehört. Da steht, üblicherweise tritt der Künstler mit schwarzem T-Shirt, Jeans und Hut auf. Er trägt eine schwarze Hornbrille und benutzt die Instrumente Gitarre und Ziehharmonika. Erstmal, weißt du, wer den Artikel geschrieben hat? Warst du es selber?
Nein, es ist auch, also ich habe den natürlich auch schon öfter gelesen, benutzt die Instrumente, finde ich ganz gut eigentlich. Und der war auf einmal dann drin und das Beutel, was da drin ist, das deutet auf einen Auftritt in Oberhausen beim Strohlbiert hin. Jetzt vermute ich, dass der vielleicht aus der Gegend kommt, aber ich glaube, da hat man auch wenig Einfluss drauf. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob man den selber schreiben könnte. Es sind auch viele Sachen, die was nicht stimmen. Und mein Geburtstag ist einmal eine Zeit lang anders da drin gestanden und dann habe ich immer dann haben mir die Leute immer an einen anderen Tag gratuliert. Dann habe ich immer gesagt, das ist mein Internetgeburtstag. Und jetzt ist es aber wieder, Jetzt glaube ich, jetzt ist es wieder korrigiert. Und, aber die Leute gratulieren mir teilweise doch auch noch an dem anderen Datum. Und das freut mich dann, weil so wie zweimal im Jahr Geburtstag.
Ja, ist schön. Aber sag mal, was sind denn für Fehler sonst? Also kannst du hier was berichtigen?
Also ich glaube, das mit den Programmen, wann das genau war und so, das ist nicht so ganz richtig. Und ja.
Der Notendurchschnitt?
Der Notendurchschnitt.
War zwar nicht auf Wikipedia, habe ich aber tatsächlich auf einer Website gefunden.
Oh, mein Schulnotendurchschnitt. Ja. Also ich hab meinen Abschluss mit 3,3 gemacht. Stimmt das?
Nein, da steht 3,8.
3,8. Nein, dann stimmt es nicht. 3,3 ist.
Alles Falschmeldungen, unglaublich.
Also ich glaube, das ist jetzt schon ewig hier. Schulabschluss, das ist ja praktisch. Also ich war schon ganz lang in der Schule, aber 25 Jahre. Oder noch ein bisschen. Ich habe FOS gemacht. Also ich war am Gymnasium und dann hat es ein bisschen Probleme gegeben. Und dann habe ich noch die FOS gemacht.
Ja, da bist du ja nach Regensburg deswegen gezogen, oder?
Nein, das war schon danach. Also ich habe dann eine Lehre gemacht in Regensburg als in einer Schachtelfirma. Die haben Pappendeckel hergestellt. Und da habe ich Industriekaufmann gelernt. Mhm. Ja, aber das ist jetzt, also ist jetzt nicht so, dass ich das so gut gekannt hätte. Also ich habe dann immer im Einkauf gearbeitet, ich habe immer Preise verhandelt und das ist, habe ich 10 Jahre tatsächlich gemacht, obwohl das eigentlich, also ich kann jetzt privat, ich kann das gar nicht so, dass ich da irgendwie was handelt oder ich mache das, aber das hat halt dann damals jemand gesagt, das soll ich machen und dann habe ich das gemacht und ich habe mich aber eigentlich immer nebenbei für Musik und also ich habe auch immer schon so Kunstprojekte verfolgt und auf einmal war dann das mit dem Beruf weg und dann habe ich nur noch das gemacht und ist jetzt auch besser so. Also die Firmen, wo ich gearbeitet habe, die sind alle heilfroh, dass ich aufgehört habe, glaube ich.
Aber es war, also du bist quasi in die Arbeit gegangen, um dir deine Freizeit zu finanzieren.
Genau.
So eine Band ist ja jetzt auch nicht gerade das billigste Hobby, was man sich so aussuchen kann.
Stimmt, also das ist tatsächlich, weil sagt man, bei uns ein Draufzollgeschäft. Mhm. Aber ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass wir das Geld auch investiert haben und die Platten gemacht haben und so, weil es sind halt jetzt Erinnerungen für einen selber. Und das sind jetzt die Aufnahmen, die sind jetzt auch bald 10 Jahre, das langt gar nicht, dann 15 Jahre alt. Und wenn wir halt mir so private Partys machen und dann läuft halt die Musik und dann das ist halt lustig und ist schön, eine schöne Erinnerung.
Ja klar, wer kann das schon von sich behaupten, dass ich auf meiner Party meine eigene Musik spiele?
Ja, da sagen die Gäste, die es dann nicht kennen, die sagen, da hat's mal den Schmarrn aus dran, das ist fürchterlich.
Wie hieß die denn?
Die Band hat geheißen Senna Hoy. Das ist, das war Elsie Lasker Schüler, das ist Schriftstellerin und die hat ein Gedicht gehabt, Senna Hoy, und irgendjemand hat das Buch gelesen gehabt im Proberaum und dann ist halt das gerade da gelegen und dann war das der Bandname. Genau.
Achso, also eure Band ist nicht an die der Huber, der Meier und ich angelehnt?
Nein, der Huber, Meier und ich, das ist, die kommen auch aus dem Ort, wo ich herkomme, oder zumindest der Matthias. Mit dem habe ich jetzt bei der Herfahrt zu euch sogar noch telefoniert.
Ah, oh, schön.
Und das war mit der, die haben mich einmal als Busfahrer mitgenommen. Also ich habe da ein,
du hast Jahr. Sie mitgenommen, wenn du der Busfahrer bist.
In dem Fall, es war aber so, ich habe glaube ich nach der ersten Woche schon keinen Führerschein mehr gehabt und dann haben sie tatsächlich sie mich mitnehmen müssen, okay. Und haben es aber gemacht und ja, es ist immer noch eine gute Verbindung, wobei jetzt sind die andere Projekte machen, also du hast ja meinen, da gibt es jetzt verschiedene neue Projekte.
Aber stelle ich mir auch lustig vor, bei denen Busfahrer zu sein?
Ja, das ist Rock'n'Roll. Ja. Wenn, ja, das war so, also so stellt man sich eine Tour von Motorhead ungefähr vor. Und das war dann, wenn wir da 4 Tage unterwegs waren, so Frankentour. Mhm. Also wenn man da wieder zurückgekommen ist, da waren wir dann schon mal eine Woche im Bett, weil man einfach fertig
das
war.
Das glaube ich auch.
Aber schöne Zeit, also.
Genau, ich wollte noch ein bisschen aus deinem Wikipedia-Artikel vorlesen. Während seines überwiegend mundartlich geprägten Bühnenprogramms konsumiert er mehrere Gläser Bier.
Ja, das ist ein Satz, über den wo ich sehr froh bin, dass der da drin steht.
Der stimmt wenigstens, oder?
Ja, der hat einmal gestimmt. Also es ist natürlich so, wenn man jetzt ein Kabarettprogramm macht, dann dauert das 2 Stunden und da ist ganz viel Text. und man kann schon ein Bier trinken, aber hinterher. Aber am Anfang, weil ich angefangen habe, habe ich das auch schon währenddessen gemacht. Aber jetzt ist es halt so schnell und es geht eigentlich nur nüchtern. Also.
Aber du bist großer Bierfan.
Ja, immer wieder mal. Also ich mache meine Pausen, aber weil sagen wir mal, der Markt verlässt können.
Was trinkst du denn gerne?
Ich trinke eigentlich alle Biere gern, am liebsten ein helles Bier. Aber ich trinke auch gern Weißbier und was gibt es noch alles?
Okay, wir haben es verstanden. Ja. wir bleiben gleich beim Thema Bier und gehen jetzt kurz in die Pause.
Werbung.
Leon, was machst du eigentlich beruflich?
Ich mache ein Studium und Volontariat bei den Oberpfalzmedien und kombiniere das miteinander.
Mhm. Also ich bin bloß Volontärin. Was heißt bloß? Ich bin die klassische Volontärin. Ich mache das seit über einem Jahr jetzt. Das dauert 2 Jahre. Und das kann sich immer niemand drunter was vorstellen. Ich werde ganz oft gefragt, Volontär, das machst du, da kriegst du aber kein Geld dafür, oder? Das ist ja freiwillig.
Da darfst du ja auch nur Kaffee kochen.
Ja, nee, das ist überhaupt nicht so. Es heißt zwar, also voluntary, freiwillig, ist aber nicht freiwillig, sondern
also, man muss einen Vertrag dafür unterschreiben.
Ich werde nicht gezwungen. Ich mache das schon auch gerne. Aber es ist kein Praktikum, es ist eine Ausbildung, sowas in der Art. Dauert aber nur 2 Jahre. Man macht es normalerweise nach einem Studium. Oder zumindest nach dem Abi. Normalerweise hat man auch journalistische Erfahrungen und Praktika oder freier Mitarbeiter war man auch vorher. Ich hatte vorher überhaupt nichts mit Journalismus zu tun.
Ich hatte auch gar nichts mit Journalismus zu tun, sondern ich habe Autos repariert früher mal. Also ganz was anderes.
Ja, aber ich habe halt, also du hast auch ein Praktikum gemacht, oder?
Genau, ja.
Genau, und dann sind wir hier mit reingekommen und es macht tatsächlich viel Spaß.
Und wenn ihr Lust habt, mal in den Journalismusberuf reinzuschnuppern, dann könnt ihr euch auch gerne für ein Praktikum bewerben. Mhm. Was ihr euch unterm Volo auf jeden Fall vorstellen könnt, ist, dass ihr hier eigentlich wie ein voller Mitarbeiter behandelt werdet.
Absolut, ja.
Und sofort eigentlich vollkommen in den Redaktionsalltag einsteigt.
Ja, sofort Texte schreiben für Seite 1, 2, 3. Außerdem, wir dürfen Podcast machen, was wir ja hier schon die ganze Zeit machen, was ich mega cool finde. Wir haben verschiedene Projekte. Jetzt letztes Jahr hatten wir zum Beispiel Runter von der Couch und Zeit für Pride. Da bitte auch mal reinhören, das ist richtig cool geworden. Ja, und auch sonst dürfen wir alles ausprobieren, was wir gerne wollen und was halt für den modernen Lokaljournalismus wichtig ist.
Vor allem ist es ein Job, bei dem ihr selbstbestimmt arbeiten dürft, euch eure Arbeit auch selber einteilt.
Was ich am coolsten finde, ist, dass wir flexible Arbeitszeiten haben, weil das ist mir wichtig.
Genau, das ist sehr, sehr wichtig.
Ein sehr flexibler Mensch.
Und so könnt ihr euch bei uns mal auf der Webseite umschauen. Wir suchen aktuell viele Leute für Praktikas, für normales Volo, aber auch gerne in Kombination mit dem Studium. Und das Beste daran ist, ihr werdet durchgehend bezahlt.
Stimmt.
Richtig.
So, wir haben ja jetzt gerade schon über Bier gesprochen und wir hatten auch eine kleine Challenge für dich. Ich weiß nicht, darf ich schon verraten, was das war? Ja, okay, sehr gut. Maria nickt. Dann habe ich die Erlaubnis. Und zwar haben wir uns überlegt gehabt, für den Bierkenner eine kleine Bier-Tasting-Challenge zu machen. Wir haben einen Karton hingestellt mit 4 Löchern obendrauf, wo 4 Strohhalme rausgeragt sind, mit 4 verschiedenen Biersorten. Und ich kenne keinen Menschen, der das so gut erraten hat, wie der Martin gerade. Das ist unglaublich. Hätte ich im Leben nicht geschafft.
War tatsächlich sehr souverän, also mit Prädikat ausgezeichnet.
Jetzt machen sie diese 30 Jahre Aufenthalt in die Wirtshäuser einfach bezahlt.
Ne? Ja, absolut. Also wenn wir jetzt einen Preis dafür hätten, den würdest du kriegen.
Vielen Dank.
Ja, gerne. So, wir kommen jetzt aber natürlich wieder zurück. Aber bleiben wir doch gleich beim Landleben. Bier und Landleben, glaube ich, passt ganz gut zusammen. Du bist ja wieder nach Hause gegangen, nachdem du in Regensburg gelebt hast. Mhm. Was war das für ein Grund, dass du wieder back to the roots wolltest?
Ja, also ich habe zuerst so ein bisschen einen künstlerischen und vielleicht auch, jetzt übertrieben gesagt, intellektuellen Anschluss gesucht in der Stadt und bin aber da nicht so in diese Kreise dann reingekommen. Also ich habe jetzt nicht so den Eindruck gehabt und dann habe ich aber das alles wieder am Land draußen gefunden. Also diese ganzen Freaks, weil am Land hast du tatsächlich mehrere Möglichkeiten, auch Kunst zu machen, weil du hast halt mehrere Räumlichkeiten. Es ist günstiger, du kannst einen Proberaum mieten, man kann Schmarrn machen. Also in der Stadt ist alles immer so ein bisschen begrenzter. Also für mich, es gibt andere Leute, für die ist es genau andersrum. Und ja, und dann, wenn du halt am Land aufgewachsen bist, dann ist das auch noch das mit der Natur, das mit der Ruhe und das hast du ja in der Stadt dann auch nicht. Also ich finde zum Beispiel, ich habe in Rengsburg die Sommer immer total gut gefunden, wenn man in der Stadt drin ist und wenn man da so ein bisschen einfach im Café sitzt und die Leute rennen vorbei und man schaut und das ist jetzt, das geht jetzt in Runding nicht, also weil da haben wir weder ein Café noch rennen da irgendwelche Leute von so Bulldogs dann ganz schnell vorbei. Und dann grüßt man sich halt vom Bulldog aus. Also, aber
man kann nicht über die Leute reden, wie in der Stadt, weil da fällt das irgendwie nicht auf.
Das stimmt, also man ist halt nicht so anonym, also es sofort, wenn man jetzt irgendeine Aktion macht, dann wird das auch besprochen und das hat seine Vor- und seine Nachteile. Für mich ist es allerdings so, ich brauche Platz und ich brauche Natur und ich will einfach am Land draußen wohnen. Also ich bin gerne in der Stadt, ich bin auch gerne mal ein, zwei Tage in der Stadt, aber dann langt es mal wieder. Und ich bin oft in München oder in irgendwelche anderen Städte und schaue mir Konzerte an und dann fahre ich halt da hin. Und also das ist ja trotzdem alles möglich. Das, bloß weil ich jetzt in Runding wohne, zieht ja nicht alles an mir vorbei.
Erzähl mal, wie kann man sich Runding denn vorstellen, wer es nicht kennt?
Ja, das ist bei Weiden bloß ein bisschen kleiner. Ja, das
also
ist so.
Vielleicht wie Etzenricht.
Ja, genau. Also wir sind eine kleine Gemeinde, da wo es alles gibt. Also man kann auch da Lebensmittel einkaufen. Wir haben eine Brauerei, wir haben einen kleinen Berg, wo man aufgehen kann. Und
Katzenteufel.
Katzenteufel gibt es, genau, ganz viel sogar. Also ich bin ein großer Katzenfan und so weit der Garfeld. Bloß das ist nicht esse. Nein, es ist, da bin ich halt aufgewachsen und bin da nach ein paar Jahren dann wieder hingezogen und da kenne ich halt ganz viele Leute. Und ja, es ist schön einfach da die Möglichkeit zu haben, dass man da, wo man herkommt, auch leben kann. Das viele, die was mit mir in meinem Alter sind, die sind dann irgendwo weggezogen. Die wohnen teilweise ganz weit weg. Einer wohnt in Amerika und andere wohnen in großen Städten, haben da Jobs und haben dann ab und zu mal daheim und dann sagen sie, sie warten eigentlich gern öfter daheim. Und bei mir, bei meinem Job ist es eigentlich wurscht, wo man wohnt. Also ich könnte jetzt, ich könnte auch in der Stadt wohnen, aber ich kann jetzt auch da wohnen, wo ich wohne und es macht keinen Unterschied.
Jetzt bist du ja auf dem Papier, sind wir alle Oberpfälzer. Würdest du denn sagen, ich habe tatsächlich, ich frage, weil wir heute Vormittag in der Redaktion die Diskussion hatten, ob es denn ein Identitätsmerkmal, so ein was typisch Oberpfälzisches gibt, auf was sich tatsächlich Regensburger, Kamer, Neumarkter, Tirschenreuther einigen können. Also von Nord nach Süd, von Ost nach West. Fällt dir was ein oder würdest du dich selber als Oberpfälzer bezeichnen?
Ja, also ich bin in erster Linie eigentlich ein Weitler, weil ich komme aus dem nördlichen Bayerischen Wald. Aber ich darf mich eher als Europäer bezeichnen mit einem Oberpfälzer Dialekt. Also das, was die Oberpfälzer eint, ist das, für mich ist das das O, das ist halt die Oberpfälzer Erkennungsmelodie, wobei man, glaube ich, in Rengsburg selber nicht aussagt.
Gar nicht.
Und ich habe ja eine Zeit lang in Rengsburg gearbeitet und da weiß ich noch, die ersten Arbeitstage, da haben die dann schon ein bisschen gelacht, weil ich dann das Reno gefangen habe und Obau-Show und 11 und 12 am Telefon, aber es hat dann schon hingehört.
Ja, du reißt dich gerade zusammen, oder?
Also habe ich jetzt akustisch nicht verstanden.
Du reißt dich gerade zusammen.
Reiß mich tatsächlich zusammen, ja, aber jetzt ganz unbewusst. Aber das ist einfach, weil da wahrscheinlich so ein Mikrofon da steht und weil man halt in einem Studio ist und surrounded bei Hochhäusern. Und das ist fast, also für die Hörer, das ist eigentlich so wie in New York, wenn man das jetzt sich vorstellen.
Absolut, Skyline. Da geht gerade die Sonne hinter den Hochhäusern unter.
In der Weiden. In der Wein, sagt sie es, oder?
In der Wein, ja. In der Wein eini.
In der Wein eini.
Du hast Kachelofenbauer gelernt.
Also gelernt habe ich es nicht, aber ich habe ganz viele Jahre bei meinem Onkel als Handlanger gearbeitet, immer so nebenbei. und ich finde es super. Also ich bin auch Handwerker. Eigentlich wäre ich ein Handwerker geworden. Das war, glaube ich, meine Bestimmung gewesen. Ich da ganz gern schreinern. Und ich glaube, mein Onkel mit dem Kachelofenbau, der hat diese Liebe zum Handwerk in mir geweckt. Und ich bin eigentlich so das ganze Jahr so ein bisschen am Werkeln. Ich habe so auch relativ gute Maschinen, also so Schreinerwerkzeug. Ich schaue immer, was die Schreiner, die Profis dann haben, das kaufen wir dann auch. Und dann da ist halt so ein bisschen nachher. Und irgendwann, ich sage immer, irgendwann mal sowieso jemand kommen, der was gescheit macht.
Also zusammengefasst, du bist Kabarettist, du machst Musik, du schreinerst und bist auch noch in deinem Dorf sehr aktiv mit vielen Vereinen.
Ja, aktiv darf ich jetzt nicht sagen, aber ich gehe halt einmal auf die Jahreshauptversammlung und bei die von der Feuerwehr und ich bin in der Reservistenkameradschaft, weil ich war tatsächlich bei der Bundeswehr. Warum weiß ich eigentlich auch nicht. Und da darf ich dann immer am Fasching den Eintopf ausschenken. Das sind so meine Vereinstätigkeiten. Aber ich bin tatsächlich halt das ganze Jahr am Wochenende unterwegs und die meisten Vereinstätigkeiten sind einfach am Wochenende und jetzt bin ich halt meistens nicht da, aber am Fasching, da spiele ich ja nicht und von daher. Und Jahreshauptversammlung ist einmal sehr lustig, weil da wird oft ganz lang nach der Jahreshauptversammlung noch weiter diskutiert.
Und es gibt Bier?
Ja, aber um das geht es ja eigentlich gar nicht. Da werden einfach Probleme besprochen, die was eigentlich gar nicht gibt.
Jetzt warst du ja quasi schon auf Tour und hast davon gelebt, als Corona kam. Wie schlimm war das dann in den ersten Monaten denn für dich? Oder hast ja dann in der Zeit auch ein Buch geschrieben, wenn ich es gerade richtig verorte. Hättest du das sowieso gemacht? Oder war das so ein bisschen Corona-Ausflucht?
Ja, ich habe es eigentlich lang vorgehabt, schon das zu machen. Aber das war dann, weil ich dann die ersten Wochen Corona war, da war mir sofort klar, wenn ich mal es jetzt mache, weil jetzt habe ich Zeit. Und ja, das war schon extrem, weil man ja am Anfang geglaubt hat, es geht jetzt nach Ostern wieder weiter und das ist ein paar Wochen. Und dann habe ich so meinen Tourplan eingeschaut und mir gedacht, naja, wenn das jetzt nach April wieder weitergeht, dann überleben wir das schon so ungefähr. Ne? Dass das dann so lang dauert und so extrem ist. Und auch, also das ist natürlich an die Substanz gegangen, sowohl vom Kopf her als auch finanziell. Also die alle Leute in der Szene, da hat jeder damals einen Rappel gekriegt, das hast du schon gemerkt. Und die Leute sind teilweise gar nicht gut gegangen. Und im Nachhinein gesehen, war es für mich positiv, weil ich habe das Wandern angefangen und bin jetzt, glaube ich, viel fitter als vor Corona. Und das ist der positive Effekt gewesen. Und man ist sich dessen auch wieder bewusst worden, wie privilegiert man eigentlich als Künstler dann erlebt und wie schön das ist, wenn man seinen Beruf machen kann, weil das war dann irgendwann in diese zwei Jahren dann einfach, man hat auch irgendwie so den Eindruck gehabt, jetzt wird jetzt nicht mehr. Ne? Im zweiten Jahr war es eigentlich noch schlimmer, finde ich. Und jetzt ist das fast schon wieder vergessen, weil jetzt ist der Alltag und diese Alltagsprobleme, die was man halt mit den ganzen Termine, Agenturen und was da alles immer so besprochen wird und der hat das gesagt und das war nicht so, weil es sein soll und keine Ahnung. Das sind jetzt wieder neue, aber alte Probleme.
Ja. Hast du dir denn in der Corona-Zeit dann mal überlegt, hinzuwerfen und was ganz anderes zu machen oder wieder Kachelöfen zu bauen, oder?
Ja, wir haben so eine Schicksalswanderung gemacht am Keitersberg war das. Das war so, ich glaube, im November 21. Und da haben wir dann gesagt, jetzt warten wir noch nach dem Winter. Und wenn es dann nicht mehr wird, dann müssen wir irgendwas anderes machen, weil man kann ja jetzt praktisch nicht zwei Jahre lang nichts machen. Und dann ist aber gerade so wieder angelaufen, glaube ich, im März. Und letztes Jahr war wieder einigermaßen und dieses Jahr, da die Song ist eigentlich schon wieder normal. Also 23 ist jetzt wieder so, wenn man sich das vorstellt, so jetzt mal, weil das normale Termine ausmacht und nicht 15 Mal verschoben und die Leute kommen da wieder und ja, haben wir Spaß.
Ich würde aber nicht sagen, dass du nichts gemacht hast, weil du hast ja die Leute trotzdem auf YouTube unterhalten, du hast ein Buch geschrieben, mittlerweile sind es ja drei. Wenn ich das richtig gesehen habe, Flink. Mhm. Magst du mal kurz erklären, worum es da geht und warum der Titel so heißt, wie er heißt?
Ja, Flint ist praktisch, also die Geschichte spielt in dem Dorf, wo ich herkomme, mit fiktiven Personen. Ein paar Personen sind echt, die gibt es dann tatsächlich echt in dem Dorf. Und der Flink ist praktisch ein junger Fußballer, also beziehungsweise ein alter Fußballer, der nach seiner Karriere nochmal die letzte Saison nochmal für den SV Runding spielt und da versucht, den A-Klassenaufstieg zu erreichen. Und dann geht es halt natürlich auch um Liebe. Ist ja klar, das sind die wichtigsten Themen in der Literatur, sind Liebe und Tod und über den Tod. Und man denkt, das wollte ich eh nicht schreiben, weil Corona. Und dann habe ich mich mit der Liebe beschäftigt. Und ja, dass das dann 3 Bücher werden, das ist, weil die Geschichte ist dann immer weitergegangen und ich bin immer nicht fertig geworden. Also halt, weil dann das Buch schon zu Ende war vom Platz her. Weil ich habe da mal so 200 Seiten, wenn man da schreiben. Und dann... dann war ich immer noch nicht fertig und dann habe ich halt nochmal 2 geschrieben, also in der Corona-Zeit. Und ja, und Flink, der Name selber, der kommt von einem guten Bekannten von mir. Der ist leider schon verstorben, also der war so Anfang 70, der Hausreiter, der Hausreiter Fritz, und dem sein Spitzname war der Flink. Und deswegen heißt das Buch so. Und ich habe es aber noch, bevor er gestorben ist, habe ich noch gesagt, dass ich das, ich habe es leider noch nicht fertig gehabt, aber ich habe es ihm noch gesagt, dass das dann rauskommt, und es hat ihn recht gefreut und war natürlich eine schöne Sache dann.
Ja, das glaube ich. Hast du vor, nochmal eins zum Schreiben?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt schon wieder, ich wollte ja so eine bayerische Science-Fiction noch machen, aber die ein Raumschiff irgendwo hinfliegt. Und aber es ist, ich habe schon angefangen, aber es ist noch nicht so spruchreif. Also es dauert noch, ich glaube noch 2 Jahre mindestens.
Okay, wir warten noch.
Ja, danke.
Wo trittst du denn am liebsten auf?
Also ich muss sagen, ich spiele überall gern. Also es gibt da ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Man tritt auf kleine Bühnen auf, in Wirtshäusern, aber auch in Stadthallen und auch teilweise Bierzelt spielen wir auch. Also das läuft dann ab bei einem ganz normalen Konzertabend. Und ich muss sagen, jede verschiedene Location hat was für sich und ich spiele eigentlich immer gern. Und ich spiele jetzt nicht mehr so oft wie Freyers. Also ich habe mir damals natürlich uns diese Sachen aussuchen. Also wir, mein Manager und ich, praktisch der Klaus und ich, wir suchen uns halt jetzt einfach Auftrittsorte aus, da wo wir halt gern sind. Und das ist so, wenn ich jetzt einen Auftritt spiele, ich fahre eigentlich immer gern in die Arbeit. Also das ist nie so, dass man denkt, wow, jetzt mal da hin. Sondern also es ist alles sehr privilegiert. Ich darf das machen, was ich gern mache.
Ja. Jetzt spielst du ja, wir sind quasi jetzt weit in der Vergangenheit bei Ausstrahlung, aber du spielst heute Abend am Schafferhof in Münster-Eschenbach. Warst du schon mal da?
Ja, ich war schon oft da. Ich glaube, ich hätte jetzt mal sagen, so 7, 8, 9 Mal. Und ja, da bin ich mir sehr gern. Also ich verstehe mich auch mit dem Wirt total gut. Und ja, es ist einfach ein schöner Auftrittsort. Und die Leute sind immer unbändig laut und lochend und Vollgas. Also das ist so richtig, da weiß man eigentlich vorher schon, der Abend wird mega. Und weiß jetzt nicht, ob das an mir liegt oder am Zeugel. I don't know.
Kannst du dich an den Auftritt erinnern, der mal so richtig in die Hose gegangen ist?
Ja, ja, schon.
Aber erzähl mal, was macht man da, wenn keiner lacht und merkt, oh Gott, ich krieg die nicht auf meine Seite?
Ja, also ich habe jetzt so schon weit über 1000 Konzerte gespielt und da haben natürlich schon manchmal, also ich weiß mal, einmal, da habe ich so Kabarett gespielt und da waren, irgendwann hat sich das ausgestellt, dass diese 30 Leute, was da waren, dass es Italiener waren und die haben das gar nicht verstanden, was ich gesagt habe. Und ich habe mir dann immer schon gedacht, wieso lachen die nicht? Da machen wir doch jetzt Lachen an ihrer Stelle. Ne? Und ja, also ich habe auch schon Fress, also wenn man anfängt, da spielt man dann so Firmenfeiern und da hört da keiner zu. Ne? Da trittst du dann auf und dann schaust du da, die schauen die 2 Sekunden an und denken sich, oh Gott, was ist denn das für der Typ? Und dann ratschen die einfach weiter. Und du musst aber dann, steht im Vertrag drin, 45 Minuten und dann musst du da, und dann schaust du einfach, sagst du in der Lampen aus und da spielst du einfach 45 Minuten, redst du dann mit ihrer Lampen und das mache ich aber jetzt nicht mehr. Also das, aber da bin ich, das habe ich alles erlebt. Und ich glaube, es gibt auch wenig Künstler, die was das da nicht durchmachen müssen. Und das ist auch so ein bisschen, wenn man das alles aushält, dann weiß man dann auch später, wenn es mal halbwegs gepflegt abläuft, weiß man das sehr zu schätzen, wenn ein Abend schön ist und wenn alles funktioniert.
Wen wünschst du dir denn so als Idealpublikum? Gibt es Menschen, also wenn du ins Publikum schaust, siehst du dann, das wird gut oder?
Ja, also es gibt so, es sind tatsächlich Frauen lachen teilweise sehr laut und die reißen dann oft Ding. Also wenn du zum Beispiel vor dem Konzert, wenn du so ein bisschen hörst, also es gibt Männer auch, die was auch, aber zum Beispiel Lachanfälle haben tatsächlich mehr Frauen wie Männer. Und wenn jetzt du vor dem Konzert schon so ein bisschen in den Raum reinhörst und du hörst schon, wenn die Leute sich schon laut unterhalten und schon richtig lachend in ihren eigenen Gesprächen, dann weißt du ungefähr schon, was kommt. Weil wenn jetzt du reinhörst und es ist absolute Ruhe, dann kannst du es nicht einschätzen, weil dann haben die Leute, kennen sie untereinander dann nicht so und dann haben sie halt bei Reihenbestuhlung einfach ein bisschen
noch zurückhaltender.
Ja. Ja. Aber es ist so egal, am Schluss sollte man das schon immer schaffen, dass die alle happy sind, egal in welcher Location das ist. Im Bierzelt ist zum Beispiel auch so ein ganz Ereignis spielen, weil einfach die Leute Biermassen trinken und also ich sag mal, es gibt viele, die was dann vor dem Konzert schon um 6 ist Einlass, um 8 geht so und dann trinken die 2 Maß Bier. Jetzt darf niemand da auf einer normalen Kabarettveranstaltung 4 halbe trinken, ne? Weil dann irgendwann dann die anderen sagen, ja, aber im Bierzelt ist es irgendwie normal und dann ist natürlich dann die Stimmung dadurch schon so extrem anders. Und ja, also ich lasse mich auf alles ein und spiele alles gern.
Gibt es einen Auftritt, wo du sagst, das war das Highlight meines Lebens bisher?
Also es gibt ganz viele tolle Erinnerungen. Und es gibt immer so Momente, also ich dachte jetzt nicht an, es gibt immer so manchmal so 5 Minuten, da wo man merkt, hoppala, jetzt ist man, also man spielt selber gut und das Publikum ist absolut on fire. Und also ich war mit dem Ringspruch einmal im Kolpinghaus, da war einmal so, waren einmal so 5 Minuten, da haben wir gedacht, das ist jetzt absolut, also besser geht es eigentlich nicht. Das war einfach so maximal von der Stimmung her und von dem, weil ich da sehr selber zufrieden war mit dem, was ich gemacht habe. Und tatsächlich, was mir am besten gefällt, sind Auftritte, die am Anfang schwierig sind, was Publikum ruhig ist, wo man es aus. Und wenn man dann an so einem Abend am Schluss zum Erfolg macht, das ist eigentlich das, was du dann selber absolute Befriedigung hast. Es gibt aber auch so Auftritte, da gehst du raus und sagst Servus und dann schreien die schon Servus! Und dann weißt du, da kann man eigentlich gar nichts kaputt machen. Das ist dann, also das merkt man auch sofort, man merkt in den ersten 3 Sekunden, weil der Abend läuft. Also du merkst sofort, wenn das Publikum auch, die hat manchmal auch wie ein Betonblock, ne? Und dann machst du die ganzen in der Trickkiste und dann wird man immer übertrieben in die Gestiken und alles und irgendwann gibt es einen Knackpunkt und dann.
Harte Arbeit.
Manchmal, ja.
Was findest du denn lustig? Was findest du denn witzig?
Also es gibt, ich mag natürlich schon, bin schon so mal vom Humor her, ich mag die ganz schrägen Sachen. Also ich bin wahrscheinlich sozialisiert durch Helge Schneider. Das war so das Erste, was ich so mitgekriegt habe. Persönlich finde ich ganz gut Gerd Dudenhöfer. Das ist so, den mag ich eigentlich selber. Das ist ein saarländischer, der hat den Heinz Becker gespielt oder spielt er noch. Da war ich letztes Mal erst auch wieder auf dem Kabarettabend, also der macht immer noch Auftritte in Blauen. Und dann von den Bayerischen zum Beispiel Egersdörfer, das ist auch so, also den mag ich total gern, weil er es macht. Und das, was ich immer sehr gut finde, ist, wenn Leute Figuren spielen und ironisch was machen, also das, was nicht ihrer Meinung ist und was gefährlich ist, weil die Leute es teilweise für bare Münze nehmen. Aber die, die sich das trauen, die mag ich am Leben.
Findest du es manchmal anstrengend, auch beruflich lustig sein zu müssen?
Nein. Weil es gibt natürlich schon manchmal Tage, wenn jetzt was privat was Schlimmes passiert und du musst dann spielen. Das ist natürlich schon schwierig, aber das ist, ich glaube, in jedem Beruf so. Da kann man dann auch umschalten und der Fliesenleger, der schaltet auch um und der ist vielleicht ganz froh, dass er dann auch arbeiten kann. Und so bin ich eigentlich fast immer gut drauf. Also es ist wirklich, ich habe eigentlich immer gute Laune. Und das kommt mir da schon entgegen. Also ich habe natürlich auch eine schlechte Laune, aber der Anteil von den Tagen, wo ich gut drauf bin, der ist schon relativ groß.
Schnellfragerunde.
Musik oder Kabarett?
Musik.
Gitarre oder Ziehharmonika?
Gitarre.
FC Bayern oder
BVB? FC Bayern.
Alles klar.
Audi oder BMW?
Mercedes.
Schafkopf oder Neinerl?
Neinerl.
Bier oder Schnaps?
Bier.
Bavarian Influencer Channel oder Kabarettauftritte?
Kabarettauftritte.
Duo oder Moll?
Moll.
Lampenfieber oder nicht?
Nicht.
Improvisieren oder üben?
Improvisieren.
Schweigen oder reden?
Reden.
Das hat jetzt aber lang gedauert.
Du hast es geschafft.
Yeah.
Bist du Fußballfan?
Ja. Also ich bin ein totaler Fußballfan. Aber es ist so ein bisschen durch diese Überkommerzialisierung. Also ich glaube, dass sie mich jetzt gerade ein bisschen so als Fan verlieren. Das sage ich zwar immer, aber ich verfolge dann trotzdem noch. Aber ich habe früher zum Beispiel auch so das ganze Zeug gehabt, Sky, und habe das auch alles angeschaut. Und das mache ich jetzt nicht mehr. Aber ich höre gerne Radio und höre mir da die Live-Reportagen noch. Das finde ich super. Also ich finde auch, wenn das jemand gut kann, das ist sehr, wenn man sich das überlegt, dass man das, was man jetzt gerade sieht, dann so beschreiben und dann hast aber du da 100.000 Hörer, die was aber alle genau Bescheid wissen und du kannst jetzt auch keinen Schmarrn nicht drin. Und sie können es auch hinterher alle am Fernsehen anschauen. Also das ist jetzt auch nicht, ja. Du wirst dann entlarvt. Aber das gefällt mir sehr gut, ja.
Warum hast du eigentlich Mercedes gesagt? Ich habe mir nämlich ein Video von dir angeschaut. Da hast du zwischen Audi und BMW so ein bisschen diskutiert.
Mhm. Ja, also ich habe mir vor 2004 haben wir so einen ganz alten roten Benz ein 123er, also für Leute, die sich auskennen, das ist der Nachfolger vom Strich 8. Das ist praktisch der Vorgänger der jetzigen E-Klasse, der Vorgänger. Und das war, das ist eine Gehhilfe, ne? Also der hat 60 km/h und 2 Tonnen Gewicht. Also, und den habe ich ganz lang gefahren. Und also ich fahre eigentlich immer Mercedes, ja. Ich mag die. Das Design und ich mag den Stern und also das Image ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, so jetzt einmal, aber mir gefällt es einfach.
Bist du dann noch so einer, der zu Weihnachten zum Beispiel so eine kleine Weihnachtsmütze an den Stern tut? Oder?
Nein, da bin ich sogar ein Gegner davon. Ich sage immer, die sollten die Erlaubnis dem Mercedes zum Fahren entziehen. Und ich bin also von den Oldtimer halt so Original-Fetischist. Also ich finde, ich mag jetzt nichts, das was jetzt nicht damals auch schon gewesen ist. Aber andererseits ist es auch so, ich passe nicht auf meine Autos auf. Also ich da die Oberschlampen und bei mir ist immer dreckig in die Autos und ich bin wirklich, also das tut viele im Herzen weh. Und das ist für mich trotzdem Gebrauchsgegenstand.
Finde ich sehr sympathisch.
Ja, nein, das ist, ich kann es vielleicht einen Tag aushalten und dann bin ich aber schon wieder immer gern essen beim Autofahren und dann ist halt alles voller Bresseln und Senf.
Hat dein Liebling auch einen Namen?
Ja, also soweit geht es eigentlich nicht, dass ich das rote Auto, das war immer die Red Rosie damals, weil mit der waren wir natürlich auf Tour. Die hat einen riesen Kopfraum gehabt und da haben wir musikmäßig haben wir das Auto oft Aber jetzt kriegt's, hat sie das Gnadenbrot gekriegt. Ich habe es dann noch einmal am Schluss restaurieren lassen. Und das ist die steht jetzt und das Auto steht super da und wird aber jetzt nicht mehr gefahren.
Was hörst denn du für Musik?
Also ich höre alles. Also ich bin vielseitig an Musik interessiert. Also letztes Mal habe ich so einen Live-Tag gehabt, da habe ich so Mark Knopfler Live-Konzerte gehört und sogar AC/DC. Also das ist jetzt eigentlich nicht so, ich höre dann schon mehr so ein bisschen speziellere Sachen. Aber da war live in River Plate Stadium in Argentinien und das die argentinischen Fans, die sind ja immer sehr...
Das ist so Wahnsinn.
Und das ist die Konzerte. Das ist unfassbar. Da gibt es zum Beispiel auch einen, wie heißt jetzt die, Emir Kusturica and the Non-Smoking Orchestra. Die haben ein Konzert in Buenos Aires und das ist so krass, da kriege ich richtig Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das ist einfach das ist so eine Musik vom Balkan. Mhm. Und die werden da abgefeiert in der Location. Und also das sagt dann Dear People from Buenos Aires. Do you want to destroy this building? Und da fetzen die ab. Ne? Also das ist so, ja genau. Und ich finde auch, dass in jedem Genre was Gutes gibt. Also ich höre auch viel Hip-Hop, ich höre auch so ganz neue Sachen, auch so Young Huren oder sowas. Das gefällt mir auch. Und ich höre aber auch die Sachen, was ich fresh höre, Blue Reed. Das bin ich ein großer Fan. Und Rolling Stones.
Wenn du auf dem Konzert bist, bist du der Typ, der mit dem Bier am Rand steht oder bewegst du dich?
Also ich bin, ich bewege mich, aber ich stehe tatsächlich gern hinten, ich sehe gern das Publikum. Mhm. Also ich habe mir Stones angeschaut und ich mag das, wenn ich praktisch so fast am Rand vom Stadion bin und dann sehe ich die ganzen Leute, weil ich will diese Reaktionen. Für mich ist das mit der Band das eine, aber das andere, oder wenn ich jetzt zum Beispiel so auf ein Konzert gehe, dann würde ich mich zum Beispiel nicht in die erste Reihe sitzen, weil dann habe ich bloß einen Teil, dann habe ich bloß den, dann bin ich zwar nachher dran und sehe vielleicht Sachen, was weiß ich, wenn der auf der Bühne irgendwas umgeschickt hat oder so, und das sehen halt die hinten nicht, aber ich habe halt gern dann auch die Reaktionen. Oder wenn es, wenn man jetzt auf einem Kabarettabend ist, wenn Leute so richtig lachen, dann fokussiert man sich irgendwann auf diese extremen Typen, die sich halt nicht mehr kriegen und die haben dann immer so ein bisschen im Augenwinkel. Auch von der Bühne aus, da ist ja auch so, du schaust dann einfach immer wieder, zu, wenn die leise abflippen, dann schaust du da immer wieder hin, ne? Weil das gefällt dir natürlich selber auch. Ne?
Vor allem, du hast gleich einen Aufhänger für irgendwie einen Kommentar oder sowas.
Ja, das ist wirklich so, man merkt, es kommt jetzt von einer Richtung und dann, wenn jetzt du den zum Beispiel zu einem Lachanfall bringen willst, dann musst du dann, ich spiele dann oft bloß noch in diese Richtung und werkel da so lange ein, bis passiert. Und dann haben alle was davor.
Kannst du, also wenn du Leute siehst, würdest du sagen, du kannst die dann auch humortechnisch schnell einschätzen? Also jetzt nicht dein Publikum, sondern wenn du jetzt, weiß nicht, Zug fährst und da mit deinem Nachbarn ins Schmatzen kommst?
Also so Menschenkenntnis. Mhm.
Ja, also das ist so, ich versuche immer die Leute zum Lachen zu bringen und wenn ich das nicht schaffe, dann ist das für mich ein Problem. Also ich habe, das ist immer das Erste, was ich mache. Oder wenn jetzt zum Beispiel vom Backeldienst jemand kommt, dann mache ich einmal irgendeine Bemerkung. Und wenn ich dann das schaffe, dass der, und wenn jetzt jemand nicht lacht, dann ist das für mich eine Herausforderung. Und immer wenn ich wieder Kontakt habe zu den Menschen, probiere ich das wieder. Und es gibt so zwei, drei, bei denen ich schaffe es nicht. Und manchmal muss man auch bloß rausfinden. Ich habe mal einen Handwerker da gehabt, einen Fliesenlecher, der hat überhaupt nicht gelacht. Und dann habe ich mich verletzt beim Zuarbeiten. Und da hat er dann voll gelacht. Und dann jetzt weiß ich es, weißt du, das gefällt ihm.
Gott, wir sind ein sehr schlechtes Publikum. Also sehr, sehr schlechter Anreiz dann für dich, weil wir lachen sehr, sehr schnell.
Nein, es gibt eigentlich, ich finde, es gibt nichts Schöneres als Lachen. Und ich glaube, dass auf der Welt, wenn die Leute mehr miteinander kommunizieren und lachen, dann hat es viel weniger Probleme geben. Weil wenn man kann einmal miteinander lachen oder einmal übereinander, aber das schafft einfach auch viel Probleme oder es nimmt die Distanz einfach weg und das war oft nicht schlecht. Und das ist ja auch so bezeichnend, dass diese Regime und Diktaturen, die sind ja immer gegen den Humor, weil da werden sie halt entlarvt. Und ja, also ich finde Humor ist was ganz was Tolles.
Ja, vor allem das verbindet Menschen.
Ja, man kann es ja zum Beispiel, man kann Sachen verarbeiten damit. Es ist ja immer so, auch wenn schlimme Sachen passieren, es dauert nicht lang, dann kommen dann die ersten Witze, weil es auch so eine Art Bewältigung ist von dem ganzen Wahnsinn. Und ja, also als Kabarettist muss halt dann immer der Erste sein.
Der Kulturtipp.
Also ich habe jetzt von der Sarah Brandhuber habe ich eine CD angehört. Die habe ich sehr gut gefunden, muss ich sagen. Das ist in unserem Game so ein bisschen, also Newcomerin kann man nicht sagen. Sie ist auch schon, hat auch schon, glaube ich, so das dritte Programm. Aber die finde ich ganz cool. Also die macht Musik und Kabarett und also die hat ja so eine CD, da kann man sehr viel lachen und bei einem Lil ist sogar so emotional, dass man sogar Tränen im Knopfloch hat. Und ich finde das, wenn jemand schafft, dass er innerhalb von 10 Minuten dich zum Lachen und zum Flennen bringt, dann ist schon klasse. Also Sarah Brandhuber.
Merken wir uns, vielen Dank.
Gleich grün angemarkert, dass wir das ja nicht vergessen. Tja, dann vielen Dank, Martin, dass du heute bei uns warst und deine Zeit mit uns verbracht hast. Das war's auch schon mit dem Kulturkiosk für heute. Wenn ihr Anmerkungen, Kritik oder Wünsche habt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail unter kulturkiosk@oberpfalzmedien.de oder schaut bei unserem Instagram-Account vorbei, kulturkiosk_der_podcast. Da posten wir alle Folgen und auch alles hinter den Kulissen und dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Ciao.
Servus.
Servus.